Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Herzlich willkommen. Es stürmt draußen und es ist so ein bisschen ungemütlich. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin hier einfach hergekommen, gedanklich mit einer Kuscheldecke im Gepäck. Und würde mich jetzt gern einfach ein bisschen berieseln lassen. Wir haben keine Rubriken dabei heute, glaube ich.
Hast du was dabei? Schon mal überhaupt nicht.
Null.
Wir haben letztes Mal angekündigt, ja oder nein.
Ah.
Das haben wir nicht gemacht.
Hast du was dabei?
Ich habe immer noch, das wäre lustig, wenn ich sie jetzt nicht mehr, ich habe noch so einen zweiten Podcast, wo ich die Ja- oder Nein-Fragen rausgeballert habe. Natürlich habe ich drei Ja- oder Nein-Fragen dabei.
Na gut, ich wollte sagen, sonst kuscheln wir uns ein und lassen uns einfach mal berieseln. Einfach mal hier einmurmeln.
Du hast auch so einen Gemütlichkeitspullover angezogen.
Ja, hier. Das ist der, den ich bewusst angezogen habe, weil ich ihn anziehen wollte, nicht, weil es der einzig saubere noch war.
Ist auch so ein Weihnachtspullover.
Es ist ein Weihnachtspullover, es ist viel zu spät.
Oder viel zu früh.
Oh, auch nicht schlecht. Naja, aber es hat ja noch nicht mal geschneit. Also ich ziehe den erst wieder aus, wenn es schneit.
Ja.
So nämlich. Climate Change gelöst.
Aber ich bin auch so, dass wenn ich so einen Tag habe, wo ich so ein bisschen müde bin und wo es draußen ja. so ungemütlich, auf jeden Fall bequeme Klamotten.
Ja.
Viel zu große Klamotten, ganz wichtig. Und dann auch sich so einkuscheln. Hast du eine richtige Kuscheldecke zu Hause?
Ich habe eine richtige Kuscheldecke zu Hause und ich habe vor allem auch so Wohlfühl-Kleidungsstücke, die mir so ein bisschen Kraft geben. Das klingt total kitschig.
Ja,
aber kennst du das, wenn du so Sachen hast, wo du weißt, ja, die...
Ich kenne das nicht im Gemütlichkeitssinn, ich kenne das so in dem Sinn von Selbstbewusstsein.
Aber genau das meine ich.
Also wo du weißt, ja. Okay, wenn ich den Pulli anhab, dann sehe ich schon mal nicht scheiße aus.
Wenn ich den Stringtanker drunter trage, das gibt mir Kraft und Selbstbewusstsein.
Der Kraftstringtanker.
Ja, ich meine aber auch so ein bisschen, also ich habe zum Beispiel Socken mit Fischmotiv drauf, die jemand geschenkt hat. Meine Freundin, ich weiß nicht, warum ich es jetzt anonymisieren wollte.
Ja.
Und irgendwie mag ich die ganz gerne. Und wenn ich weiß, heute ist so mit vielen Terminen so ein Tag, dann ziehe ich die an und dann fühle ich mich irgendwie.
Aber ist das dann so ein Aberglauben-Ding, wenn du weißt, also wie wenn du jetzt als Sportler die nächste Runde bei einem Turnier erreichst und dich nicht mehr rasierst, weil du denkst, es bringt vielleicht Pech und wenn ich mich rasiere, verliere ich. Ist es dann so, dass wenn du das Kleidungsstück, also in dem Fall die Socken anziehst, dass du weißt, so das sind meine Glückssocken?
Es hat wenig mit Glück zu tun, mehr mit tatsächlich Wohlfühlen, aber nicht kuschelig Wohlfühlen. Die sind nicht, weil sie besonders kuschelig sind.
Wahnsinnig unbequeme Socken.
Sehr unbequem. Es sind einfach zwei Fische entgrätet, in die ich dann in den Mund quasi meine Füße reinstecke. Sehr lustiges Motiv für Hausschuhe gibt es bestimmt.
Gibt es 100%. Meine Schwester schenkt mir die bestimmt wieder zu Weihnachten.
Dann kannst du die da zum Wichteln wieder verschenken.
Ja.
So Fische, wo man einfach die Füße in den Mund steckt. Naja, mehr so aus Kraft und Wohlfühl, innerliches Wohlfühlen.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Es gibt, aber es gibt auch so wirklich so Klamotten, wenn du die anziehst, weißt du, du bist angezogen. Hast du ein, du besitzt auch ein Hemd, ne? Auf dem Cover von unserem.
Ich besitze mehrere Hemden.
Ja, aber auf dem Cover von unserem, unser Podcast-Cover, da hast du ein Hemd an, was dir wahnsinnig gut steht.
Dankeschön.
Ist es dein Go-To-Hemd? Wenn du weißt, ich habe heute ein Thema, muss ich ein Hemd anziehen, dann ist es dieses Hemd.
Ich habe eine Zeit lang versucht, meinen Kleiderschrank nach Cartoon-Vorbild auszurichten, dass ich weiß, ich habe ein Outfit.
Ja.
Und das kann ich anziehen und das werde ich die Jahre hindurch dann auch immer wieder anziehen. So wie wenn man bei Doug oder so den Kleiderschrank sieht, der hat halt dann 100.000 Mal selber Outfit und das steht ihm auch.
Bisschen wie bei mir, ich halt diese 40 weißen und 40 schwarzen gleichen T-Shirts.
Genau das Konzept, das SpongeBob-Konzept.
Genau.
Rote Krawatte, weißes Hemd, braune Hose,
zack,
steht
angezogen.
Ihm fantastisch.
Ja.
On fleek, Hugo Boss-Gürtel dazu. Und das hat aber nicht ganz geklappt. Ich hatte ein blaues Hemd, das ich mochte, so Button-Down. Und das habe ich jetzt in fünfter Generation und irgendwann aufgegeben. Und ich bin gerade auf der Suche.
Wie, du hast es in fünfter Generation?
Naja, also ich habe bestimmt seit 5 Jahren immer ein blaues Hemd. Und wenn das eine ausgedient hat, nehme ich das nächste, das ich mir dann kaufe, das so ähnlich aussieht. Und irgendwie ist das jetzt aber ausgelaufen. Irgendwie mag ich das nicht mehr. Und deswegen bin ich auf der Suche nach so einem neuen Go-To-Hemd. Und das grüne war ein Versuch wert.
Aber es sieht gut aus.
Dankeschön.
Sieht hervorragend.
Aber ich weiß nicht, hat mich noch nicht so ganz überzeugt.
Bist du so ein Klamotten-Shoppen, ne? Ich war am Freitag das erste Mal seit Ewigkeiten wieder shoppen. Also ich brauchte nämlich tatsächlich, auch ein Hemd. Eigentlich brauchte ich einen Pulli, aber gekauft habe ich ein Hemd.
Klassiker.
Und ist es so, wenn du Klamotten shoppen gehst, genießt du das oder stresst es dich?
Es stresst mich unglaublich und ich habe auch immer weniger Kraft, als ich denke. Also wenn ich den ganzen Tag frei habe und sage so jetzt 5 Stunden lang, schön, ich gehe hier nicht aus diesem Laden, bevor ich nicht eine Hose habe. Nach 2 Hosen anprobieren ist mein Energiespeicher leer.
Ja, Hosen anprobieren ist sowieso der Endgegner. Vor allem im Winter, wenn es eiskalt ist, weil du hast ja dann auch Schuhe an, die meistens kompliziert zu schnüren sind, irgendwie dicken Stiefel oder sowas. Dann hast du ja schon eine relativ warme Hose an, du hast ein eine Winterjacke an, dann hat man jetzt immer noch so die Maske auf, bis du das alles ausgezogen hast, dann so eine Hose anziehen und so. Ich glaube, ich verbrenne dabei 1500 Kalorien pro Hose. Oh,
also sorry, nochmal zurück zum Fitnessstudio von vor 4 Folgen, aber ja. Auch eine super Übung, einfach ja. Hosen anprobieren als Fitnessübung.
Es ist das Anstrengendste. Und kennst du das, wenn du dann, du probierst so 4, 5 Hosen durch
ja.
und keine war so richtig gut.
Ja.
Und dann schlüpfst du wieder in deine Hose, mit der du hergekommen bist.
Ja.
Und denkst dir, ja, das ist meine Hose.
Meistens denke ich mir aber, ja gut, die würde ich jetzt auch nicht kaufen, wenn ich die hier, also warum sind meine Ansprüche jetzt plötzlich so gestiegen? Und wo ich eine andere Hose anhatte und denke, ja, das Mini-Ding passt nicht, nee, ich will die nicht. Und dann ziehst du die an, die du seit 6 Jahren trägst und denkst, Moment mal, ja gut, also.
Dann nehme ich doch alle 5, die ich gerade, und kann ich die hier lassen.
So viel besser ist das jetzt auch nicht.
Ja, aber kaufst du manchmal was aus schlechtem Gewissen? Also wenn du jetzt, wenn jetzt ein Verkäufer oder eine Verkäuferin hat sich echt 1,5 Stunden mit dir rumgeschlagen.
Habe ich das mal erzählt, dass ich zum Herrenausstatter das erste Mal in meinem Leben gegangen bin?
Weiß ich nicht mehr.
Erzähl. Und ich wollte hin, weil ich dachte, ich brauche einen Gürtel, für einen Anzug. Ich weiß nicht mehr, welches Event. Ich glaube, irgendeine Filmpremiere, auf der ich eingeladen war.
Ja.
Nicht irgendeine, es war das Filmfestival und die Serie Start the Fuck Up, wo ich mitgeschrieben habe, wurde prämiert. Und ich dachte, ich habe keinen Gürtel mehr.
Bevor die abgesetzt wurde.
Und ich dachte, ich habe keinen Gürtel für meinen schicken Anzug und bin zum Herrenausstatter, weil, warum nicht? Ich war noch nie mal in meinem Leben
im Herrenausstatter. Und du bist ein Herr?
Ich bin ein Herr.
Du musst ausgestattet werden, also wo gehst du hin?
Herrenausstatter. So. Bin rein und was als erstes einmal abschrecken müsste, was mich nicht abgeschreckt hat, war, dass keine Preise ausgeschildert waren. Und ich habe dann interessiert bei diesen Gürteln geguckt, aber es war nur eine Handvoll Gürtel da und nichts für mich. Und dann kam...
Wieso nichts für dich? Moment. Was macht für dich ein Gürtel aus? Also welche Art Gürtel hast du gesucht?
Nichts Extravagantes, schlicht.
SpongeBob drauf?
Eigentlich SpongeBobs Gürtel. Mhm. Dunkelbraun bis schwarz.
Okay.
Schlicht, kein Schnickschnack, kein irgendwie Schlangenmuster oder sowas. Und da waren halt wirklich so Gürtel mit Schlangenmuster und so mit aus echtem Bärenfell oder sowas. Auch kein Leder im Idealfall. Aber ist bei Gürtel natürlich schwer. Und vor allem bei so einem Oldschool-Herrenausstatter, also wirklich der Altersdurchschnitt war mindestens 70.
Ja.
Und dann kam aber leider schon der Verkäufer und wollte mich beraten. Und ich meinte dann, ich suche nach einem Gürtel. Und er so, okay, einen Moment, wenn die dir hier nicht gefallen, ich bin sofort wieder da, geht ins Lager. Und ich wusste, ich habe verloren. Wenn der Mensch jetzt ins Lager geht, zurückkommt, dann kann ich nicht, egal. Und dann
Also Gürtel ist ja auch sowas, wo du kannst dich schlecht rausreden.
Ja.
Weil es gibt... Also irgendwann ist Gürtel auserzählt. So. Du kannst nicht sagen, aber ich suche einen, der eine Nuance brauner ist als der.
Er hat einen schlichten dunkelbraunen Gürtel. Ich konnte nicht sagen nein, weil das hat alles erfüllt, was ich an Ansprüche hatte. Ja. Und ich habe mich dann noch weiter reingeredet, als er meinte, kann ich noch was helfen und so. Ich dachte, ja, vielleicht noch Unterhosen. Und dann habe ich tatsächlich, weil ich nicht dachte, dass man Unterhosen anprobieren kann, von ihm Unterhosen bekommen, die ich anprobieren sollte. Und also, wenn ich die jetzt anprobiere, dann habe ich die ja quasi angeleckt, dann gehören die mir, dann kann ich ja nicht sagen, doch nicht.
Aber die probiert man doch, glaube ich, über die Unterwäsche an, die man schon anhat.
Ja, was mega weird ist.
Ja, was super weird ist.
Mega strange. Also das habe ich noch nie gemacht, Unterhosen anprobieren.
Hast du anprobiert?
Habe ich anprobiert, über meine andere Unterhose drüber. Es war komplett
steht er immer noch daneben?
Eigenartig. Ja, er reicht mir dann so neue Unterhosen und es war einfach, ich musste irgendwann die Reißleine ziehen und sagen, nee, okay, ich bin durch.
Ja.
Und Unterhose und Gürtel einfach mitnehmen und gehen und dachte, komm, was soll's, wird schon nicht so teuer sein.
Aber hat's dir auch gefallen? Also hast du auch gedacht, wenn ich den Gürtel jetzt hab, dann habe ich das, was ich wollte, die Unterhose kann ich sowieso brauchen.
Ja, aber auch nicht so zu 1000%.
Verstehe.
Weil irgendwie ging's auch zu schnell und so und die Unterhose ist halt eine Unterhose. Ja. Also war jetzt so eine sehr schlichte Unterhose.
Ich finde aber bei Unterhosen kann man schon, also gibt's schon Unterschiede. Es ist nicht so, dass ich mich, also seit ich ein bisschen mehr Geld für Unterwäsche ausgib, bin ich ein besserer, also fühle ich mich besser. Besserer Mensch, wollte ich sagen.
Ich trage halt gerne so ein bisschen weitere Unterhosen.
Ja.
Und das war halt so eine Radler-Unterhose.
Ah, okay.
Und ich habe da einfach gesagt, komm, lass mich hier aus dem Albtraum raus. Ich will nicht mit diesem Mann, mit dem ich jetzt schon angefangen habe, sogar eine persönliche Verbindung aufzubauen, mit Smalltalk machen und so.
Hat er dir was zum Trinken angeboten?
Ja, und ganz schlimm. Ich habe erst abgelehnt, dann doch angenommen, was noch schlimmer ist. Und dachte, was soll's? Ein Gürtel und eine Unterhose, was wird das kosten?
Ja.
Gürtel 60 Euro maximal, Unterhose 20, was weiß ich.
Ja, ist realistisch.
Ich habe knapp 200 Euro gezahlt.
Du hast wie viel Geld bezahlt?
Ja.
Und 200 Euro.
Für eine Gürtel und eine Unterhose. Ich bin wirklich aus allen Wolken gefallen. Mein ganzer Kleiderschrank kostet nicht so viel.
Ja.
Und ich bin aus allen Wolken gefallen. Und es ist ja auch nicht mal, also es stand auch nirgendwo. Und ich habe wirklich überlegt, einen Rückzieher zu machen, aber konnte nicht mehr und habe es dann einfach gezahlt. Dachte, vielleicht gebe ich es die Tage zurück. Habe ich natürlich nicht geschafft.
Ja, und, aber trägst du seitdem nichts anderes als diese Unterhose und den
Gürtel? Nein, ich trage die nicht, weil die mir zu teuer sind.
Ach, verstanden.
Ich will die nicht dreckig machen. Und vor allem komme ich daheim an und kaum bin ich angekommen, fällt mir ein, ach ja, ich habe ja vor 3 Wochen einen Gürtel von daheim aus Bielefeld mitgebracht und der ist noch im Koffer. Ach, und der ist einfach perfekt.
Ja.
Und habe ich auch den getragen.
Wie ist der, also kannst du ein Foto zeigen oder mir den Gürtel zeigen? Ich würde mich interessieren.
Ja, klar, total gern. Ist der teuerste, das teuerste Kleidungsstück, das ich besitze. Es ist einfach ein normaler Gürtel, es ist ein netter Gürtel. Und das die Unterhose auch, ist eine normale Unterhose.
Wenn der vorher gesagt hätte, das kostet übrigens 200 Euro.
Never.
Also, dann hättest du gesagt, ach so.
Nee, dann ich hätte nicht, ach so, dann nicht gesagt. Ich hätte gesagt, okay, ja, danke, ich denke, ich schaue noch mal, ich komme gleich wieder vorbei und leise aus der Hintertür raus.
Okay.
Aber in dem Moment, wo ich die Rechnung, also wo ich meine Karte einstecken soll zum Bezahlen, dann noch mal einen Rückzieher zu machen, das habe ich einfach nicht geschafft.
Ja, das verstehe ich ein bisschen.
Mit der Ausrede für mich selber, so, ja, ich gebe es einfach in
den Tag zurück. Man bezahlt ja im Geschäft schon auch den Service und dass der einen berät und so. Aber ich würde mir dann auch schon wünschen, wenn der mich berät, dass der dann sagt,
ich würde es nicht kaufen, es ist extrem teuer. Das es ist ein ganz normaler Gürtel.
Der beste Ratschlag wäre, will ich nicht kaufen.
Ist ja, teuer. Also das war auch die Unterhose, wirklich die beiden teuersten Kleidungsstücke, die ich besitze, die ich nie trage, weil die mir zu kostbar sind.
Aber wenn du das jetzt nicht gekauft hättest, hättest du vielleicht jedes Mal, wenn du an dem Laden vorbei, oder du könntest nicht mal an dem Laden vorbeigehen, weil du immer Schiss hättest, dass der Besitzer rausguckt und dich wiedererkennt und persönlich beleidigt ist. Ich habe mal in einem Laden Matratzenprobe gelegen. Und weil ich habe eine neue Matratze fürs Bett gebraucht. Und war da bestimmt 3 Stunden in dem Laden. Aber es war wirklich so, dass mir keine Matratze hat mir so richtig gefallen. Irgendwann spürst du es auch nicht mehr. Da fühlt sich jede gleich und jede falsch.
Wie Parfüm.
Ist, genau.
Nach dem dritten ist es einfach nur.
Aber ich war da ewig lang drin und ich hatte sonst auch nichts zu tun den ganzen Tag. Und seitdem, der Laden ist gegenüber von meinem Friseur, zu dem ich immer gehe, gucke ich immer ein bisschen verschämt rüber und gucke, dass der Besitzer nicht rausschaut aus dem Laden, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, weil ich nach 3 Stunden anprobieren
und
Probe liegen.
3 Stunden
Probe liegen. Habe ich keine Matratze gekauft.
Oh. Ja, ich glaube, wir denken uns da viel zu sehr rein.
Ja, ne?
Und also, das war ein sehr teurer Denkzettel und eine sehr teure Lektion für mich.
Ja.
Das werde ich nie wieder machen. Und ich werde auch, wenn es mir zu teuer ist, egal. Ich werde auf meine Würde scheißen und sagen, tut mir leid, das ist mir doch zu teuer. Wie wäre es, wenn ihr Preisschilder habt?
Ja.
Das ist ein tolles Konzept, das ist so ein neues Ding aus Silicon Valley, wo man einfach dran schreibt, wie viel was kostet, damit man sich vorher denken kann, will ich das kaufen, will ich das nicht kaufen.
Ja, das stimmt.
Das war ein Riesenfehler.
Bei dem Laden, bei dem ich am Freitag war und 2 Hemden gekauft habe, da bin ich rein und eigentlich bin ich auch so, wenn ich einkaufen gehe, also shoppen gehe, bin ich erstmal überfordert, weil der Besitzer, Besitzerin, Verkäufer von dem Laden spricht dich ja an, kann ich Ihnen was helfen? Und dann sagt man ja immer, nee, ich gucke erst mal.
Ja.
Und das überfordert mich schon, weil ich habe dann immer das Gefühl, dass der Mensch, der da arbeitet im Laden, schon zu nah bei mir dasteht. Mhm. Und dann halt das Gespräch sucht. Wenn er nicht mit mir redet, frage ich mich, warum redet er jetzt nicht mit mir? Denkt er, ich will irgendwas klauen, traut er mir nicht. Und da war es so, dass der Verkäufer in dem Laden meinte, oder das ist, glaube ich, sogar der Besitzer, meinte, möchtest du einen Espresso trinken?
Oh, direkt
und
sogar.
Ja. Direkt fragt, ja, willst du einen Espresso trinken? Und dann habe ich gesagt, ja, ich hätte gerne einen Espresso, war auch ein bisschen müde.
Und dann meinte er, sorry, ich habe eigentlich mit meinem Kollegen, der hinter dir steht, geredet. Aber okay, dann hole ich dir jetzt aus der Mitarbeiterkantine einen Espresso, weil du hier bei H&M denkst, du sollte ein Espresso gereicht werden. Alles klar, Herr Schnösel.
Übrigens, die Gürtel kosten 200 Euro. und dann, das Angenehme war aber, dass er dann zur Kaffeemaschine ist und erstmal diesen Espresso halt gemacht hat, was mir die Zeit gegeben hat, mich in dem Laden zu akklimatisieren. Mhm. Also ich konnte mich erstmal umgucken, hier sind die Pullis, hier sind die Hosen, hier sind die Hemden und so. Und ich nicht sofort so krass überfordert war. Und dann hat er mir diesen Espresso gegeben, sprich ich hatte was in der Hand, woran ich mich festhalten konnte. Und es war dann nicht so, dass ich so die Hemden durchgeguckt habe und gemerkt habe, ist mir eigentlich zu teuer und dann bin ich nicht mehr weggekommen, sondern ich hatte diesen Espresso, konnte also ein bisschen schlürfen und konnte das mal ankommen. War das was zu tun? Genau, ich habe was zu tun, konnte das mal ankommen. Und dann hat er mich echt gut beraten, habe ich 2 Hemden gekauft.
Ja, das macht einen guten Berater aus, eine gute Beraterin. Aber es ist also Wohlfühlen, einschmeicheln und dann den Gürtel für 200 Euro verkaufen. Ja, das ist nicht schlecht. Ich glaube auch, der Gürtel hat nur 70 gekostet und 130 sind in seine Tasche gewandert, ehrlich gesagt.
Andererseits, wenn er zu dir sagt, ja, sie wissen aber schon, dass der Gürtel 200 Euro kostet, fühlt man sich vielleicht auch ein bisschen auf den Schlips getreten, wenn man sich denkt, ja, sehe ich arm aus oder was?
Ja, und außerdem auch mal zu seiner Verteidigung, es war offensichtlich ein Herrenausstatter für Lords und Ladies.
Also, hieß er auch so? Hieß er Lords und Ladies Herrenausstatter? Vor allem Ladies Herrenausstatter.
Stimmt. Ja, eher für Lords. Da muss man nicht gendern tatsächlich, ja, beim Herrenausstatter.
Beim Herrenausstatter muss man nicht gendern, genau. Ja.
Das war offensichtlich, also da hätte ich eigentlich spüren müssen, dass ich da eigentlich nicht hingehöre. Wobei,
wie hast du denn ausgesucht? Also hast du bei Google...
Einfach bei Google Herrenausstatter und dann das Erste, was kam. Also wirklich jetzt kein großer Auswahlprozess. Naja, egal. Es hat jetzt wieder ein bisschen Trauma aufgerissen. Ja, gut, dass wir darüber geredet haben. Ja. Ich habe sehr viel Geld für sehr wenig Kleidung ausgegeben und spür's bis heute. Aber wie ist denn dein Tag bisher so, Christian? Ich weiß, du bist frisch aus dem Termin.
Ich hatte gerade ein Interview. Und zwar hatte ich gerade das erste Interview zu meinem neuen Buch, das nächsten Monat erscheint. Das ist ein bisschen verrückt, das zu sagen. Mein neuer Roman erscheint nächsten Monat. Und gerade hatte ich das erste Interview dazu. Und zwar mit dem Magazin der Länderbahn der Oberpfalz.
Die Länderbahn der Oberpfalz, ja, also die
ist,
Bahn.
Es ist nicht die Bahn, sondern es gibt ja so Bahngesellschaften, die privatisiert sind.
Also
in Oberpfalz ist das, glaube ich, der Alex.
Gibt es nicht auch sowas wie der Flixtrain und so?
Das ist, glaube ich, nochmal was anderes. Okay. Flixtrain ist auch nochmal eine eigene Firma, ist auch privatisiert, genau. Und weil die Deutsche Bahn ist ja auch privatisiert.
Ja, so halb
privatisiert. Ja,
Also wir zahlen da ordentlich für mit, tatsächlich.
Ja, okay. Und auf jeden Fall mit diesem Magazin hatte ich gerade ein Interview. Und das liegt dann aus in diesen Zügen von der Gesellschaft halt. Und sind aber so Bahnstrecken aus meiner alten Heimat.
Ach, geil.
Und irgendwie war es so, also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber mir ist irgendwie wichtig, da wahrgenommen zu werden.
Ja, der Traum ist natürlich, dass dein alter Deutschlehrer, da hattest du eine Lehrerin, hieß dein Deutschlehrer oder deine Deutschlehrerin? Da
kann ich nicht sagen, den Namen.
Ja, das stimmt, völlig dumm. Aber egal, auf jeden Fall, dass der dann in der Bahn fährt, irgendwie auf dem Weg und der dir damals Peter irgendwie eine 4- reingewirkt hat und dann plötzlich im Bahnmagazin so dein Gesicht sieht mit einem Interview von dir.
Ja.
Und aha, der Huber Christian. Ist ja doch was aus dem geworden.
Naja.
Die Genugtuung will man schon haben.
Wir haben, glaube ich, auch mal drüber geredet, dass mir jemand von meiner alten Schule, vom Karl-Friedrich-Gauss-Gymnasium in Spandorf, geschrieben hat, dass es da so eine Wall of Fame gibt, wo die bekanntesten Menschen, die an dieser Schule waren, so, ich weiß nicht, ob ein Bild von denen da hängt oder ob die namentlich erwähnt werden. Und da bin ich nicht.
Erst einmal, wie gruselig wär's, wenn kein Bild da ist, sondern einfach nur ein Name, so eine Wand mit Namen, man sich fragt, okay, sind die Menschen gestorben?
Und Todesdatum nur.
Ja, genau. Was ist da los? Und da sind das Leute, die irgendwie, wenn du Hardcore verkackst, wirst du ja an die Wand geschrieben oder so. Was ist das? Mit Bildern ist ein bisschen eindeutiger.
Ich weiß tatsächlich nicht, wie es aussieht. Mir hat das nur jemand geschrieben. Ich weiß nicht mal mehr, ob mir da ein Schüler oder ein Lehrer geschrieben hat. Auf jeden Fall bin ich da nicht. Und ich will da hin. Ich wäre gerne bei der Wall of Fame von meiner alten Schule.
Ja, deine alte Schule nochmal, wo genau ist die?
Karl-Friedrich-Gauss-Gymnasium in Schwandorf.
Und Schwandorf ist jetzt nicht so die Millionenstadt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also, das heißt, wer hängt denn so auf der Wall of Fame? Und was muss, also dreifacher Bestseller-Autor, also momentan noch zweifach, aber ich denke mal, reicht dann jetzt nicht aus.
Es gibt eine Schauspielerin aus Schwandorf, die nicht so unbekannt ist. Und dann weiß ich schon nicht mehr, wen es noch gibt. Vielleicht müssen wir mal auf den Wikipedia-Artikel vielleicht gucken.
Wahrscheinlich komme ich bald drauf. Hat einen Gürtel für über 100 Euro gekauft. Wall of Shame ist es dann eher. Ja, ich drücke dir die Daumen, dass du es da drauf schaffst. Aber also ins Bahnmobil war, glaube ich, der erste Schritt.
Der richtige Schritt in die richtige Richtung. Genau, das glaube ich auch.
Gab es dann auch Fragen zu deiner Vergangenheit da in Schwandorf?
Ja, es gab Fragen, welche Orte aus meinem neuen Buch dort in Schwandorf spielen, also ob das echte Orte sind und so. Und der größte Teil von diesen Orten, also Bodenstein heißt ja der Ort, wo das ganze Buch spielt. Und das ist schon so um Schwandorf rum.
Bodenstein.
Also Bodenstein.
Ist auf links gezogen, genauso wie bei mir im ersten Roman Steinfeld.
Ja.
Was so, ich komme aus Steinhagen.
Steinhagen.
Ob das was miteinander zu tun hat.
Aber geht's dir auch so, dass dir da wichtig ist, dass vielleicht deine alten Lehrer schon wissen, was aus dir geworden ist.
Ach, das geht tatsächlich so, ehrlich gesagt, weil irgendwie will ich da auch so ein bisschen der Underdog bleiben. Weil, also ich
Was ist der berühmteste Mensch aus Steinhagen?
Boah, das ist eine gute Frage. Also aus dem Umland kommt ganz viel, so Bielefeld, Paderborn. Ja, Ralf Rute kommt, glaube ich, aus Bielefeld. Ja. Ralf Kabelke aus Paderborn. Ja. Da ist schon einiges zu holen. Steinhagen. Viele Ralfs. Steinhagen selber weiß ich nicht. Ich glaube, Steinhagen hat nicht mal so einen richtigen Mörder.
Ich Echt weiß nicht?
Nee, so ein richtig. Es gibt ja so ein paar Städte, die so Star-Mörder haben. Ich glaube, Steinhagen ist da nicht dabei.
Also mein Heimatort ist immer in den Nachrichten einmal im Jahr. Das glaube ich vor Ewigkeiten schon mal erzählt, weil da gibt es eine Brücke und auf dieser Brücke sterben jedes Jahr an einem Tag unfassbar viele Eintagsfliegen.
Warum?
Das ist so, der ganze Boden ist dann immer so mit so einer Schicht Eintagsfliegen bedeckt. Und das ist jedes Jahr ist das in den Nachrichten.
Aber also weiß man, gehen die da gemeinsam hin zum Sterben oder? Ist das nicht ein Song von irgendeinem deutschen Singer-Songwriter? Zum Sterben fliegen die Eintagsfliegen auf die Brücke hinauf? Zum Leichen und Sterben
fliegen die Eintagsfliegen.
Zur Brücke nach Spahndorf.
Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube, es liegt an dem Licht. Dieser Beleuchtung von der Brücke und an dem Biotopfluss drunter, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, woran es
liegt. Okay, also die verabreden sich nicht da zum Sterben, nee. Sondern die fliegen da lang und sterben.
Genau, also, aber ich weiß tatsächlich nicht, warum, muss ich mal rausfinden.
Okay, das wäre dann eine ganz kurze Quizfrage für dich. Was glaubst du denn, wie lange leben Eintagsfliegen?
Das ist eine Fun-Frage. Also wahrscheinlich länger als einen Tag, ich denke mal 6 Wochen.
Oh, nicht schlecht. Ich glaube, 4 Tage.
4 Tage.
Das müsste ich natürlich jetzt noch mal verifizieren mit der Redaktion. Ich frage
mal
kurz unsere 6 RedakteurInnen, die alles hier, was wir sagen, natürlich fake-checken.
Ja, immer.
Ich denke, es ist korrekt.
Ich bin gespannt. Du tippst wie wild auf deinem Handy rum?
Nein, das stimmt nicht. Ich fasse mich ans Ohr.
Ja, du fasst ans Ohr.
Und schaue, 2021 war das Jahr der Eintagsfliege tatsächlich.
Das ist aber komische Formulierung.
Der Name ist etwas trügerisch, denn während Eintagsfliegen als Fluginsekt nach etwa 2 bis 4 Tagen sterben, umfasst ihr Lebenszyklus im Durchschnitt rund 2 Jahre im Larvenstadium.
Okay.
Die sind 2 Jahre als Larven unterwegs und nach 4 Tagen ans Fliegen zu sterben. Das ist irgendwie unwürdig.
Ja.
Stell dir vor, du lebst irgendwie seit geraumer Zeit als Larve und denkst dir, oh, das ist alles scheiße gerade, aber wird sich lohnen. Ich werde danach ein langes und erfülltes Leben als Fliege machen.
Was ich mir alles vorgenommen habe, so eine Bucketlist.
Oh, das wird so super als Fliege. Und dann wirst du gefragt, was wirst du denn für eine Fliege? Ja, eine Eintagsfliege. Ja, gut. Oder auch als Eintagsfliege und dann schlüpfst du an einem Montag. Wie scheiße.
Also Eintagsfliegen, das ist auch so ein richtiges Setup für so Grundschüler-Gags, ne? So sagt so eine Eintagsfliege zu anderen bis morgen.
Oder oh, so. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, gut. Wollen wir dann tatsächlich mal dieses Rubriktäschchen aufmachen und die Ja- oder Nein-Fragen rauskramen?
Ja, hab ich riesengroße Lust.
Dann fang mal an zu klopfen. Ja oder nein?
Ich muss erstmal hier von der Redaktion die rausgesuchten Fragen.
kurz nochmal die stehende Leitung zur Redaktion benutzen, um die hart recherchierten, gut durchdachten.
Im Intranet stehen die bei uns.
Intranet ist auch ein eigenartiges Wort.
Hast du mal in einem Betrieb gearbeitet, wo es ein Intranet gab?
Ich habe sehr lange gedacht, dass das ein Gagwort ist und dass das nicht gibt.
Ah, so wie Schlepptop
genau.
Oder so?
Genau. Und Intranet, das war tatsächlich die offizielle Bezeichnung für ein firmeneigenes internes Netzwerk.
Genau, genau. Und in dem Funkhaus, wo ich gearbeitet habe, in diesem Medienhaus, da gab es auch ein Intranet. Und wir haben halt regelmäßig Quatsch mit den Einträgen gemacht. Also immer, wenn Leute neu vorgestellt wurden, haben wir halt dumme Texte hingeschrieben. Und das haben meine Kollegen ja auch regelmäßig mit mir gemacht. Ich glaube, ich mal erzählt, dass am ersten Tag, an dem ich da gearbeitet habe, wurde man mit so einem Foto vorgestellt. So, das ist Christian, der ist ja neu in der Produktion, neuer Texter, bla bla bla. Und dann haben die mein Bild, also mein damaliger Chef, hat mein Bild ausgetauscht gegen ein Foto von Oscar aus der Sesamstraße.
Comedy.
Hilarious.
Hilarious Comedy. Ja, übrigens, kurzer Fun Fact nochmal zwischendurch. Internet, was glaubst du, wofür das steht? Ist mir letztens erst aufgefallen.
Wofür das Internet steht? Sexuelle Belästigung?
Nein.
Ach so.
International Network.
Ah.
Das ist so, liegt so auf der Hand.
Hat die Redaktion mir nicht aufs Ohr
gesagt. Hatte ich nicht parat.
So, hier, ja oder nein? Willst du kurz erklären?
Nee, komm, hau einfach raus.
These Eins. Jedes Getränk schmeckt besser aus einer Dose. Ja oder nein?
Also ganz klar nein. Ich bin kein Dosenliebhaber.
What?
Ich bin kein Freund von Dosen. Und das hat zum einen damit zu tun, dass mir früher eingefleucht wurde, nie einfach so aus der Dose zu trinken, sondern immer mit Strohhalm, wenn, weil die Dosen irgendwo in einem Lagerraum stehen und dann rennen da Ratten drumherum und
anders als bei Flaschen.
Schleifen ihre, ja, aber da hast du zumindest einen Deckel drauf, den du dann wegmachst. Bei der Dose schleifen die irgendwie ihre Geschlechtsteile darüber aber und dann nimmst du da so ran.
Wo habt ihr eingekauft, dass da die Dosen von, von Ratten irgendwie überlaufen werden?
In der Türkei.
Okay.
Nee, irgendwie habe ich das Bild im Kopf, wenn ich an Dosen schlürfe, denke ich, ja, die, weiß ich nicht, das ist so, das ist zu direkt. Es gab ich habe nichts aufgemacht, ich habe nichts.
Also du hast nichts davon, von der Stelle, von der du trinkst, zu deinem Mund, da hätte noch vorher noch was dazwischen
sein. Genau, was ich so abknibbel, dass ich weiß, dass da drunter, wie wenn man so eine Banane isst, die Schale aufmacht.
Der und Riegel weiß, der Natur.
Genau, der Riegel der Natur. Oder, da ist einfach, oder auch bei Kiwi oder so, wo ich weiß, die lag zwar hier rum, aber ich esse ja das, was da drin ist.
Es gibt ja auch so diesen Spruch, wenn man jetzt in Ländern ist, wo man ein bisschen vielleicht Bedenken hat, dass man die Hygiene Standards der Küchen nicht so richtig verträgt.
Ja.
So, dann heißt ja auch immer, if you can't peel it or cook it, don't eat it. Also wenn du es nicht schälen oder kochen kannst, dann isst es nicht.
Ja, meiner Erfahrung nach ist aber da auch ein sehr guter Hinweis darauf, wie viel Laufkundschaft es gibt. Ich hatte zum Beispiel, wer war denn das? Ich weiß nicht mehr, irgendein Kollege, der mit mir unterwegs war, der halt so dem ganzen Straßenessen nicht getraut hat. Und dann waren wir in so einem Restaurant.
In Asien jetzt.
In Asien und direkt den Magen verdorben, während ich von einem Straßenstand zum anderen was reingefressen habe. Was klar ist, weil die natürlich am Tag für den Tag was machen. Das muss ja frisch sein.
Ja, aber das kann ja einfach sein, dass du als verweichlichter Europäer mit deiner Darmflora das Wasser da nicht verträgst oder so. Und die das halt gewohnt sind und deswegen
kann sein,
die das halt besser vertragen.
Kann sein, glaube ich aber nicht.
Okay, ja. Also, aber du hast bei einer Dose, hast du das Gefühl,
irgendwie,
dass das verschmutzt ist.
Genau, ich könnte auch genauso gut, irgendwie ich nuckel da zu sehr an dem, was außen lag, dran. Also es fühlt sich für mich so an, als würde ich an der Verpackung lecken.
Okay, ja, verstehe. Geht mir komplett anders. Ich finde jedes Getränk aus einer Dose geiler. Egal, ob das jetzt Bier ist aus einer Dose oder Cola oder Limo, allein dieses Gefühl, diese Dose in der Hand zu haben und dann dieses Alu so ein ganz kleines bisschen einzudrücken und dann wird die, wenn es eine kalte Dose ist, wird die so leicht feucht in der Hand und so und dann dieses Gefühl, wenn man die aufreißt, also wenn es richtig so tsch macht, das schmeckt mir das Getränk direkt besser.
Nee, für mich ist das Ranking Glasflaschen. Mhm. Dann kommt jede andere Form von Flasche, dann kommt vom Boden aus einer Pfütze schlürfen und dann kommt die Dose tatsächlich.
Okay. Also Vapiano vor der Dose.
Ja.
Okay. Oh gut, dann stelle ich die Frage nochmal.
Der Vapiano-Gag hat niemand verstanden.
Auch.
Das ist so ein 2010er Neo-Magazin-Thema, das irgendwo noch in deinem Hirn gespeichert ist.
Kennst du das? Als Referenz. Du hast das auch, wenn du, wenn irgendein Schlagwort kommt und dann sucht dir dein Hirn, sucht dir Karteikästen durch.
Ja, das macht halt das jahrelange One-Liner-Schreiben, dass man halt, je nachdem, wofür man geschrieben hat, so Karteikarten, so Go-To-Verbindungen hat.
Ja.
Synapsenverbindungen.
Saarland?
Ja.
Rainer Kallmund?
Ja.
Dann
Vapiano.
Vapiano, genau. Manchmal noch Bushido.
Ja, oder Pietro Lombardi.
Pietro Lombardi ist auch immer sehr gut.
Ja, das sind so Synapsenverbindungen, die man sich halt beruflich aneignet, die man später dann aber eigentlich wieder loswerden möchte, aber nicht kann.
Aber dieses, dass man so ein bisschen Gag-Tourette hat, ne? Also du bist ja auch so, dass du hast ja dann einen Gag im Kopf und musst ihn dann sagen.
Ja.
Ich hatte das jetzt gerade vorhin. Auf dieser Ebene, wo wir unser Büro haben, da haben wir
ja
schon 100-mal erzählt, sind auch noch andere Firmen.
Ja.
Zum Beispiel ist ein Privatdetektiv ja hier. Und ich war vorhin in der Küche hier und hat mir aus diesem Kaffeeautomaten einen Kaffee rausgelassen. Und dann kam ein Typ rein, der, ich glaub, das ist der Privatdetektiv. Und dann habe ich zu dem Typen gesagt, ja, hallo, kurz still. Und dann meinte ich so, sind Sie der Privatdetektiv? Und dann meinte er so, nee. Und dann meinte ich so,
was soll er denn sagen?
Genau, dann meinte ich so, dürfen Sie nicht drüber reden, ne? Dann war so Stille, dann hat die Kaffeemaschine angefangen zu laufen und er ist gegangen.
und dachte sich so, fuck, ich wurde erwischt. Am nächsten Tag das Büro ist so leergeräumt.
Dürfen Sie nicht drüber reden?
Ja, aber hätte ich genauso. Hätte ich genauso gemacht, den Gag. So auch so mit so einem Zwinkern, so klar. Genau. Nicht der Privatdetektiv. Zwinker, Zwinker.
Furchtbar. Ich hoffe, ich treffe sie nie wieder.
Ja, aber kann ich sehr gut nachvollziehen.
Das ist furchtbar. Das ist,
ja, okay. Das ist wie, wenn du wahrscheinlich professioneller Tennisspieler bist oder so.
Ja.
Oder Oliver Kahn. Wenn ich den treffe, ich würde den so gerne einfach Sachen zuwerfen, weil der den so fangen muss.
Oliver Kahn habe ich mal getroffen.
Echt?
Hast du erzählt?
Nee, hast du nicht.
Ein Freund von mir arbeitete beim FC Bayern München. Und der, boah, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen darf. Ist egal. Der konnte damals, anders. Es gab bei Bayern gab es eine Aktion, die hieß Fanreporter.
Ja.
Man konnte sich als Fanreporter bewerben. Man musste nur einen journalistischen Beitrag zum FC Bayern machen. Und in dem Medienhaus, wo ich gearbeitet habe, mit meinem damaligen Chef zusammen, haben wir gesagt, komm, das machen wir. Ein Kumpel von mir steuert den, wer das gewinnt.
Das ist die unsympathischste Folge aller Zeiten. Wir haben angefangen mit, ich habe eine Unterhose und Gürtel für extrem viel Geld gekauft, sind rüber zu, ja, vielleicht die Leute in Asien haben vielleicht eine andere Flora und Fauna und sind gelandet bei, mein Freund, der bei Bayern München arbeitet, hat den Beitrag und den Wettbewerb so umgedreht, dass ich gewinne.
Also, nochmal zu der Flora und Fauna. Also, ich glaube einfach, dass
nein, wir müssen da nicht zurück. Das war wirklich nur für den Gag.
Und ich glaube auch, wir haben den besten Beitrag gemacht. Und zwar, wir haben einen Radiobeitrag zu diesem Spiel gemacht.
Ja.
Der war gut. Auf jeden Fall habe ich dann gewonnen, dass ich Fanreporter sein durfte.
Ja, und ich habe nicht gesehen, dass Christian bei gewonnen bei dem Stichwort Gänsefüßchen gemacht hat. Gott, das ist die unsympathischste Folge aller Zeiten. Naja, aber ich habe noch vergessen, dass wir dazwischen noch drüber geredet haben, dass du es verdienst auf die Wall of Fame.
In meiner Schule.
Ich meine, wer ist da sonst so, hä? Da ist doch niemand prominenter als ich.
Das habe ich nicht gesagt. Wenn da 100 Leute stehen,
ja,
dann kann ich da aufstehen.
Wir haben verkackt.
Ist das okay.
Okay.
Auf jeden Fall konnte ich dann durfte ich dann vorher schon durch die Katakomben laufen beim Spiel. Es war Bayern gegen Leverkusen. Und durfte dann auf den Platz runter. Während die sich warm gemacht haben, durfte ich auf der Trainerbank sitzen. Und nach dem Spiel, das Bayern verloren hat, habe ich die ganzen Spieler treffen dürfen. Die waren alle mega angepisst, weil sie halt verloren haben.
Ja, klar.
Da war Van Beuten, der war damals Verteidiger. Da habe ich gefragt, ob ich ein Foto mit ihm machen kann. Da hat er gesagt, nein. dann ist sind noch ganz viele Spieler vorbeigelaufen. Otto Rehhagel ist an mir vorbeigelaufen, mit dem habe ich ein Foto gemacht. Der hatte auch gar keinen Bock. Rudi Völler, mit dem habe ich ein Foto gemacht.
Ach, geil.
Und dann kam halt Oli Kahn. Und dann habe ich, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber ich habe irgendwas gesagt, dass er lächeln musste.
Mhm.
Und dann hat er mir seine Hand gegeben und das ist die größte Hand natürlich, die du dir vorstellen kannst. Und dann habe ich ein Foto mit ihm machen dürfen.
Aber ich wüsste so gern, was du gesagt hast.
Ich weiß es nicht mehr. Und das Schlimme ist, dass ich muss diese Fotos mal suchen, weil die sind auf irgendeiner alten Festplatte. Das ist echt ewig her. Das war so 2007 oder so.
Ja, mit Rudi Völler und so, klang auch.
Ich muss mal suchen.
Sorry, ich habe versucht, so zu wirken. Also
das ist so Ahnung von. Das war auf jeden Fall geil.
Ah, das klingt mega. Und ja, wenn du die Fotos noch findest, das wäre super.
Ich habe die schon mal gesucht und nicht gefunden.
Schade. Ich würde halt, so wie wir Gag-Reflexe haben, hat, glaube ich, so ein professioneller Torwart so Fangreflexe. Deswegen würde ich euch gern so abwerfen mit Sachen und gucken, ob er die fängt.
Ja, würde safe fangen.
Hundertprozentig.
Wahrscheinlich könntest du. Bist du ein guter Werfer?
Ich bin okayer Werfer.
Ja?
Ja.
Gut.
Ich bin okayer Werfer. Ich bin nicht so gut im Werfen, aber ich bin sehr guter Fang. Aua! Autsch! Autsch, tut mir leid. Vielleicht war das dein Oliver Kahn-Gag.
Das war
Sie sind ja ein fantastischer Fang, Herr Kahn. Ja. Oh Gott, sorry, mach schnell weiter, bitte.
These 2. Bevor man ein Foto mit jemandem postet, fragen, ob das okay ist. Ja oder nein?
Ja, also ganz kurz und schmerzlos. Ich finde, das gehört sich so. Es sei denn, der Kontext, in dem das Foto gemacht wurde, war schon so mit, hey, wir machen jetzt ein Foto für Instagram oder was auch immer. Dann ist ja klar. Aber ich finde, wenn man auch im Nachhinein ein Foto macht und die Person, die drauf ist, ist sehr prominent drauf, dann sollte man vorher fragen. Im Medienrecht ist es ja auch so. Du kannst ja nicht ein Foto veröffentlichen, also jetzt als Zeitung oder was auch immer, wo jemand super prominent drauf ist. Aber wenn du auf einer Straße bist und du wirst fotografiert und im Hintergrund sind Leute an einem öffentlichen Ort, dann ist es kein Problem.
Ah.
Weil die sind nicht der Fokus, ist an einem öffentlichen Platz und du darfst da Fotos machen, dann ist es kein Ding. Aber und wenn die halt im Fokus sind, das ist ein Foto von denen, dann musst du vorher das abklären.
Wenn man in ein Fußballstadion geht oder eine Fernsehaufzeichnung oder so, dann unterschreibt man doch auch mit Kauf des Tickets, dass, wenn man fotografiert wird, das veröffentlicht werden darf, ne?
Ja, zum einen bei den Fernsehsendungen ja auch, wenn du auf Kamera bist und so. Ja. Das ist ja sowieso klar. Das ist ja also dann rechtlich abgesichert, weil stell dir das mal vor, du gehst in eine Fernsehsendung, vielleicht sogar als irgendwie Quizshow-Kandidat und hinterher, ach, eine Sache noch, ich würde ungerne, dass ich gesehen werde.
Vielleicht hat das meine Stimme verzerren und mein Gesicht verpixeln.
Vielleicht hat genau das der Wendler gemacht. Ich wusste nicht, dass das hier veröffentlicht wird. Moment mal, ich möchte
bei Deutschland
nicht
sucht den Superstar. Genau. Das ist.
Nee, ich glaube, es ging eher von RTL aus.
Ja, ich finde auch, dass man fragen muss, aber wie ist es denn jetzt, wenn du jetzt ein Foto, sag mal, wir beide machen ein Foto.
Ja.
Und du siehst richtig gut aus.
Ja.
Und ich sehe katastrophal furchtbar
aus. Also wir beide machen einfach ganz normal ein Foto.
Witzig. Und dann würdest du das nicht posten, obwohl du fantastisch aussiehst.
Ja, wenn du sagst.
Du hast es nämlich gemacht.
Habe ich wo denn? Das
ist schon ein bisschen her.
Bei der Hamburg-Auftritt, ne? Das stimmt. Und danach habe ich es auch bereut, aber ich wollte es nicht wieder runternehmen. Und seitdem frage ich dich aber immer.
Genau, seitdem fragst du mich immer.
Ja.
Aber da muss ich letztens tatsächlich dran denken. Auf dem Foto siehst du so gut aus.
Ja.
Und ich seh schrecklich aus und du hast einfach gepostet.
Das stimmt, das ist schon einige Jahre her. Und das war vor allem.
1,5 Jahre her.
Ja, es ist schon ewig her. Ja. Und es war vor allem, weil es im Kontext dieses Auftritts war und das waren so die offiziellen irgendwie Bilder, die gemacht wurden, habe ich da nicht drüber nachgedacht. Und im Nachhinein wurde mir aber bewusst, als ich gesehen habe, dass du auch auf dem Foto drauf bist, nachdem ich es gepostet habe.
Du hast nur dich gesehen auf dem Foto.
Ach, vielleicht hätte ich mal fragen sollen. Und seitdem frage ich aber auch immer. Also es gibt auch schon 1-2 Fotos, die ich nicht gepostet habe, weil entweder, oder auch umgekehrt, die du nicht gepostet hast.
Ja, wir fragen uns immer gegenseitig.
Das finde ich wichtig, aber auch in jedem Kontext.
Aber letztens hat ein Freund von mir hat ein Foto gepostet, auf dem ich mit oben war und hat mich vorher nicht gefragt.
Mit oben?
Auf dem Foto drauf. Sagt man das nicht? Ich war auf dem Foto oben. Das sagt man
nur
in Bayern,
nachdem,
ne?
Was der Kontext des Fotos ist. Also wenn es ein pornografisches Foto ist, dann gibt es Sinn, dass du oben warst. Aber einfach so, ich war auf dem Foto oben.
Das ist bayerisch umgangssprachlich dann wahrscheinlich. Ich war auf dem Foto mit drauf, mit abgebildet.
Ja.
Und der hat mich nicht gefragt. Und dann habe ich danach mit dem, habe ich gesagt, bitte frag mich in Zukunft, wenn du Fotos postest, auf denen ich drauf bin.
Ich finde, das gehört sich vor allem, wenn du jetzt im Hintergrund klein bist und nicht der Fokus, Auge zugedrückt, aber wenn man mit der Fokus ist.
Nee, wir waren sehr nah nebeneinander gestanden.
Und du warst oben. Also es war ein Foto, wo ihr sehr nah zusammen wart.
Und ich war oben.
Und Christian war oben.
Genau.
Ja.
Okay, dann stelle ich die Frage nochmal. Ich habe gerade, ich habe gerade vorhin nicht die mit der Dose die Frage nochmal gestellt.
Dann machen wir jetzt.
Das ist mal Double Feature. Okay, nochmal die Dosenfrage nochmal stellen. Jedes Getränk schmeckt besser aus einer Dose?
Nein.
Ja. Das zweite. Bevor man ein Foto mit jemandem postet, fragen, ob das okay ist?
Ja.
Okay. Gut, Ordnung muss sein. Die Redaktion hat mir aufs Ohr gesagt.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Hier ist ein Fehler passiert.
Sorry, wir müssen das nochmal, wir müssen nochmal absetzen.
Genau.
Ah ja, wir machen uns die Mühe, hier nochmal abzusetzen und zu schneiden. Genau. Klar.
Gefühlte Fakten, die dritte. So. These 3. Bananen isst man am besten, wenn die Schale schon braune Stellen hat. Ja oder nein?
Also. Die Banane hat braune Stellen an der Schale, meintest du?
Man kann relativ gut nachvollziehen, wie diese 3 Fragen entstanden sind, ehrlich gesagt. Ich hab eine Banane gegessen, dann habe ich was aus einer Dose getrunken.
Und dabei Instagram geöffnet.
Dabei habe ich auf Instagram umgeguckt.
Sehr gut. Ich mag es lieber, wenn die Banane ein bisschen zu reif ist, als wenn sie zu grün ist.
Ja.
Weil wenn die so richtig quietschig und hart ist, dann fühlt sich einfach nicht reif an.
Ja, verstehe ich.
Und wenn sie ein bisschen matschig ist, fühle ich mich immer gut, weil ich sie trotzdem esse, weil ich so ein bisschen so denke, ha, eine kleine braune Stelle, andere Leute würden sich jetzt beschweren, mir macht das nichts. Ich esse die Banane trotzdem und dann fühle ich mich irgendwie gut. Aber wenn es zu labbrig wird, also wenn die Stelle zu intensiv wird, dann ist es mir too much. Also wenn man auch, also es ist so der Unterschied, wie jemand hat irgendwie ein kleines Muttermal und das ist okay, und wenn die Banane so aussieht, dann hat sie schon Hautkrebs. Wenn man bei einem Menschen sagen würde, oh, lass das mal untersuchen, dann würde ich das nicht mehr essen.
Ich finde, Banane muss aussehen wie ein Giraffenhals.
Okay.
Also muss schon ein paar braune Flecken haben.
Okay.
Darf nicht allzu weich sein, aber wenn die Banane schon ein bisschen älter ist, ist die doch auch süßer.
Ja, die ist ein bisschen geschmacksintensiver,
ja, das stimmt. Und wenn du so eine richtig harte, grüne, fast gurkenähnliche Banane isst, die schmeckt nach gar nichts.
Ja, da stimme ich überein, aber wenn sie zu viele braune Flecken hat, die sind doch auch richtig matschig, die Konsistenz ist einfach nicht
gut. Wenn, aber da muss man halt den Moment abpassen.
Ja.
Also,
die drei bevor die Sekunden. Richtig matschig
wird. Ich habe mal, also von allen Dingen, die man in einem Rucksack vergessen kann,
ja.
Ist Banane schon unter den Top 5?
Kind, hätte ich jetzt gesagt.
Kind ist auf 1. Aber da kommt schon die Banane.
Dann kommt schon die Banane.
Und ich habe mal in der Tasche eine Banane vergessen. Und ich weiß nicht, wie lange die da drin lag, aber die war schwarz. Und dann habe ich die aufgemacht und dann ist die rausgeflossen.
Mm.
Ist wirklich kein Witz. Das ist, als Flüssigkeit ist diese Banane dann rausgelaufen.
Oh nee.
Und das, da war es dann. Da hätte ich es jetzt auch nicht mehr gegessen, glaube ich.
Ja, da ist auf jeden Fall vorbei.
Aber so, ich verstehe nicht, warum Leute immer so grüne Bananen kaufen. So
ganz mag ich auch nicht. Wobei, man muss die, also, weil die reifen dann ja weiter, die grünen Bananen, selbst wenn man die kauft. Und die wird tatsächlich so gepflückt, also, weil Bananen wachsen ja sehr wenig in Deutschland.
Ja.
Die werden ja importiert. Und die Reise dauert ja auch. Das heißt, die werden viel zu früh quasi gepflückt vom Baum und reifen dann auf dem Weg zum Supermarkt.
Aber die entwickeln doch bestimmt einen besseren Geschmack, wenn die an Baum weiter reifen.
Das weiß ich nicht. Noch ein Fun Fact Tarkan.
Ja.
Warum ist die Banane krumm?
Oh, das weiß ich nicht.
Bananen wachsen auf Bäumen.
Ja,
und die wachsen so, wie wenn man eine Zimmerpflanze hat, dann kann man es beobachten, die streckt sich in Richtung Sonne.
Ah.
Also selbst deine Monstera daheim wird sich in Richtung Sonne strecken. Und das tun Bananen auch. Und weil die Sonne halt, also weil die vom Baum runterhängen, oben ist, wachsen die in Richtung Sonne und deswegen sind die gekrümmt.
Ah, das wusste ich nicht. Krass. Ja. Die Redaktion dir aufs Ohr.
Hat mir die gesagt. Redaktion aufs Ohr gesagt, ja.
Kennst du dieses Phänomen der Reisebanane?
Nee.
So geht's mir immer. Wenn ich eine Reise vor mir habe, die so, also eine Strecke, wo ich weiß, ich krieg vielleicht so ein Hüngerchen.
Ja.
Nehme ich eine Banane mit.
Ja.
Der Regel der Natur. Und,
das offizielle Gefühle, Fakten, Fingerfood.
Ja, ist es, wirklich. Und eine Banane gibt dir Energie, du isst was Gesundes, kann man recht gut transportieren. Und dann nehme ich immer eine Banane mit und diese Banane wird im Laufe dieser Reise zu dem anstrengendsten Ding, das es gibt. Weil man hat die dann, ich habe die dann so in der Tasche, dann matscht die schon so ein bisschen an, dann tue ich die irgendwann raus aus der Tasche und habe die dann immer in der Hand. Und ich habe aber auch in der Hand dann natürlich ein Handy, weil ich muss immer mein Ticket vorzeigen, dann hat man noch eine Maske und so weiter. Und diese Banane, wie oft ich diese Banane bei einer Reise von A nach B bringe und dann irgendwie, was weiß ich, bei meinen Eltern bin und dann immer sage, ich habe noch eine Banane, wollt ihr noch die Banane haben? Weil ich habe es noch nie geschafft, die zu essen.
Ja, und die ständig den Reiz unterdrücken, so zu tun, als würde man telefonieren oder jemanden damit abschießen. Ja. Das ist wirklich auch eins der anstrengendsten Dinge. Das obwohl stimmt. Es nur lustig ist, aber der Reflex sitzt irgendwie. Nee, es ist nicht lustig. Hallo? Es ist nicht lustig. Machen wir Bananenmerch? Gefühlte Fakten, Bananenmerch.
Gibt es nicht so Boxen, so Bananenboxen in Form von einer Banane?
Der Riegel der Natur.
Das ist der Riegel der Natur.
Ja, gibt es tatsächlich. Isst du deine Banane ganz normal mit dem Stiel oben auf Dings dann? Also wo man quasi, wenn man sie schält.
Ja, oder bist du ein Freak, ist die Frage jetzt. Ne?
Oder bist du ein Freak und machst es andersrum, wobei es andersrum praktischer ist.
Ich mache immer oben den an dem Schalter. Flaschenöffner
Zone.
Genau,
der Banane.
Da mache ich das.
Ja, tatsächlich essen Affen das nämlich andersrum. Das ist mir bei Naturdokus aufgefallen, habe ich das mal gegoogelt. Und es ist tatsächlich so, dass die unten halten und oben lässt es sich einfacher öffnen.
Ja, aber ich bin ein Mann und weiß besser, wie man eine Banane isst als ein Affe.
Ja, das kann man so festhalten. Und der Stiel ist ja sogar ein Stiel zum Festhalten. Also ich weiß nicht, woher der menschliche Reflex kommt, da
weil an dem Stiel das weil du es besser aufbrechen kannst.
Das stimmt nicht. Wenn du das einmal untenrum versuchst, weil manchmal, wenn die Banane auch zu reif ist, knickt der Stiel so ein. Kennst du das?
Ja, das kenne ich.
Und das ist super nervig, das hast du am anderen Ende nicht.
Das stimmt, man muss dann immer so mit dem Fingernagel in die Schale rein, hat dann was von dieser Schale unterm Fingernagel.
Alles mega umständlich, das musst du nicht. Nimm die Banane beim Stiel, als wäre es ein Stiel und mach's mal obenrum auf. Probier das einfach mal aus.
Das probiere ich morgen mal aus.
Und dann mal gucken. Einfach mal Bananen essen wie ein Affe.
So, dann stelle ich die Frage nochmal. Bananen isst man am besten, wenn die Schale schon braune Stellen hat. Ja.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja. Das waren schon drei, ne?
Das waren schon drei.
Fand ich sehr anregende Fragen heute.
Vielen Dank.
Sehr gut gemacht.
Die Redaktion hat sich richtig Mühe gegeben.
Wenn ich Einfluss drauf hätte, würde ich dich für die Wall of Fame in Schwandorf.
Ich will echt wissen, wenn irgendjemand auf meine alte Schule geht, das CFG-Gymnasium, egal ob Lehrer, Schüler, Lehrerin, Schülerin, schick mir mal ein Foto von dieser Wall of Fame.
CFG also, klingt, also
Karl Friedrich Gauss.
Ja, aber CFG klingt wie so eine geile Rap-Group oder so.
CFG?
CFG. Okay, das war? Ja oder nein?
Ich habe noch was Lustiges gelesen. Und zwar ist es eine Story von einem verlorenen Hund. Irgendwo in England, so auf dem Land draußen, ist ein Hund entlaufen. Und die Besitzer haben sich mit Hilfe von der Tierorganisation auf die Suche nach dem Hund gemacht. Und die Tierorganisation, die haben so Drohnen, wo die entlaufene Hunde suchen.
Mit Drohnen haben die den Hund gesucht?
Genau, also das ist irgendwie so, war in so einer Sumpflandschaft, ich krieg's auch nicht mehr hundertprozentig zusammen. Und die suchen dann das Gelände ab mit Drohnen. Also fliegen dann so über dieses Gelände und suchen den entlaufenen Hund.
Ach, geil.
Und haben diesen Hund auch gefunden. Der war in so eine Sumpflandschaft gelaufen und so, wo gerade so Ebbe war. Und die wussten.
Klassische Sumpfebbe.
Klassische Sumpfebbe. Ich krieg's nicht mehr hundertprozentig zusammen. Es war so, dass der Hund immer weiter in dieses Gebiet reingerannt ist, weil der vor den Rettern Schiss hatte.
Ja klar, die Drohnen sind ja auch mega gruselig.
Ja, und auch die Retter, die dann selber hinterhergelaufen sind und so, vor denen hat er wohl auch okay. Angst. Und dann hatte einer von diesen Rettern die Idee, den Hund zu ködern. Und zwar haben die jemanden, der in der Nähe von dieser Sumpflandschaft gewohnt hat, gebeten, zwei Würstchen zu grillen und haben dann diese Würstchen an die Drohne gebunden.
Clever.
Und sind dann mit den Würstchen zu dem Hund, zu dem Hund hingeflogen, haben dem die Würstchen vor die Schnauze gehalten und sind dann den Weg zurückgeflogen und der Hund ist so hinterher.
Nein. Das ist ja wie so ein kleiner Cartoon, so ein kurzer. Ja. So ein Cartoon-Kurzfilm, der so vor Kinoaufführung läuft. Die Drohne hat aber, also hat der Geruch nicht gereicht, um herzulocken? Die haben das wirklich an die Drohne gebunden.
Genau, die haben das wirklich an die Drohne gebunden, weil das war wohl auch echt tief drin in dieser Landschaft.
Sumpf, ja.
Und der Hund hatte wohl, das hat wohl 3 Tage gedauert, bis die auf diese Idee gekommen sind. Der Hund hatte halt so richtig krass Hunger.
Ja, klar.
Und dann ist der hinter dieser Drohne her und hat eine Wurst sogar gekriegt. Also es hat eine so abgebissen und dann hatten die halt die Hoffnung, dass er nicht schon satt genug ist und dann wieder in die andere Richtung rennt.
Wobei, wenn ich eins über Hunde mitbekommen habe, dann, dass es egal ist, wie viel die vorher gegessen haben. Egal, wie satt die sind, mit der Wurst vor der Schnauze.
Kriegst du.
Ja.
Ja, das stimmt. Da muss ich ein bisschen lachen. Beste Einsatz von Drohnen.
Aller Zeiten, ja, wirklich. Wirklich. Aber auch sehr clever. Wir hatten ja mal Hühner bei uns im Garten in Bielefeld.
Ja.
Und da waren die auch nicht entlaufen, sondern die waren halt immer noch im Garten, aber nicht in ihrem kleinen, eingezäunten Bereich.
Warum hattet ihr Hühner? Seid ihr so eine Familie, die dann morgens aus dem Stall so frisch gelegte Eier holt und so?
Das sind wir dann geworden, aber es war so halb freiwillig. Ich weiß nicht mehr, wie es anfing. Irgendwann haben wir einfach so einen Huhn adoptiert, so wie Gnadenhof.
Ah.
Und als dann das erste Huhn da war, kam dann das zweite irgendwann. Und dann das dritte und wir hatten insgesamt 3 Hühner und dann sind auch alle 3 wieder irgendwann verschwunden.
Es sind einfach wieder verschwunden?
Ja, also wir haben die dann
andere. Gab es bei euch Hühnchenbraten irgendwann?
Irgendwie, keine Ahnung, jedes Mal, wenn wir zu Weihnachten Hühnchenbraten gegessen haben, danach waren die Hühner irgendwie weg. Nee, die haben wir dann an die Nachbarin gegeben, die dann Lust hatte, auch Hühner zu züchten. Ja. Wir waren so eine Zwischenauffangstation. So für einen kurzen Moment waren wir so ein Gnadenhof für Hühner.
Ja.
Und als sie entlaufen waren, habe ich die auch bestimmt eine Stunde versucht einzufangen und habe mich wie der schlauste Mensch der Welt gefühlt, als ich dann gemerkt habe, Moment mal, das sind Hühner. Ich weiß, wie die ausrasten, wenn ich den Salat gebe.
Ah.
Und die verstehen das Konzept Köder nicht. Einfach Salat reingeschmissen und sind sofort hingerannt, Tür zu, zack. Hätte ich natürlich gerne vor dieser Stunde Hühnerjagd, wäre ich gerne auf die Idee gekommen. Aber ja, das funktioniert immer. Also falls ihr mal in die Situation kommt, egal, ob es ein Hund ist, ein Huhn, irgendein Tier einfangen zu müssen.
Immer
ködern. Einfach ködern.
Bei mir ist so ein Dosenbier. Wenn du mich einfangen willst, muss mir so ein kaltes Dosenbier hinhalten. Weil wir schon bei Gnadenhof und Tieren und so sind. Wir haben letzte Woche darüber den kleinen Hund Tropcho geredet.
Stimmt.
Und? Der ist jetzt reserviert. Also wie der reserviert? Ist jetzt,
jemand
ist
jemand komisch, ne? Handtuch über ihn geworfen.
Entschuldigung, das ist mein Hund. Der kriegt wohl jetzt ein Härchen und ein Frauchen.
Ach geil, wissen wir, ob wer was da irgendwie
ich weiß nicht, ob das irgendwie datenschutzrechtlich
ist. Ach so.
Ich frage mal nochmal nach.
Okay, aber
könnte gut sein, dass wir damit was zu tun haben.
Ja, ich hoffe es. Ja, für dich und die Aussicht auf die Wall of Fame hoffe ich das sehr, dass du dir das noch mit anschreiben kannst. Das hat mein Hund vermittelt.
Ja.
Ja, cool, das freut mich sehr. Also wenn das jemand aus unserem Kosmos ist, poste doch gern ein Foto mit Trop Joe.
Ich würde mit ihm auch gerne mal spazieren gehen.
Fragt Trop Joe natürlich vorher, ob ihr das Foto posten dürft. Genau. Und wenn ihr Schwierigkeiten habt, ihn zum Fotoapparat zu bewegen, einfach ködern.
Ja.
Ein Stück Wurst an eine Drohne binden, erstmal eine Drohne kaufen, dann das Stück Wurst an die Drohne binden und dann Richtung Foto.
Drohne ist auch sowas, wie ich nicht verstehe, dass man es einfach kaufen kann. Ehrlich gesagt.
Ja, aber das wirkt auch so ein bisschen. Da haben wir noch keine Regeln für.
Ja, ne?
Also ich weiß, es gibt Luftraum, den man, wo man vorher anfragen muss, ob man da eine Drohne steigen lassen darf. Also wir hatten mal für so ein Interview zu meinem ersten Buch, gab es so eine Aufnahme von einem Drohnenflug. Und ich weiß so, dass wir da wohin fahren mussten und wo man dann auch Drohnen fliegen lassen darf. Und dass dieser Mensch, diese Drohne operiert, dann auch sagen musste, nee, wir müssen wirklich noch 10 Meter weiter, auch wenn das klein nicht klingt, aber hier geht das technisch nicht. Mhm. Also die Drohne weiß, wo sie nicht fliegen darf und dann geht die nicht hoch.
Aha,
echt? Das fand ich total beeindruckend.
Ach, das halte ich also für unwahrscheinlich, weil bei mir in der Altstadt Nord fliegt die ganze Zeit irgendein Vollidiot mit einer Drohne.
Aber wahrscheinlich ist das halt so eine professionalisierte, von der Redaktion angeschaffte Drohne. Und in Altstadt Nord, das ist wie so ein getunter Scooter auf dem Land.
Das glaube ich auch.
Ja.
Das irgendein Privatmensch fliegt da die ganze Zeit mit der Drohne durch die Gegend. Jo, Tagi, ich glaube.
Dann beenden wir hiermit fast die unsympathischste Folge. Erst würde ich nur fragen, ob du ein unsympathisches Highlight der Woche hast.
Ich habe einen Ferrari gekauft. Nee, ich hab ein sympathisches Highlight, glaube ich.
Ja gut, nicht ganz im Kontext der Folge brauchbar, aber egal. Dann mache ich ganz schnell auf unsympathische Art und Weise die Formalitäten. Leute, abonniert uns, schreibt uns, folgt uns, empfehlt uns weiter. Und dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
Mein Highlight der Woche gibt's noch gar nicht, aber mein Highlight der Woche ist die Hoffnung darauf und die Vorfreude.
Die
und
Vorfreude.
Zwar, bei mir ums Eck macht ein amerikanischer Supermarkt auf.
Okay.
Und ich habe bisher ist es eine leere Ladenfläche, wo ich so mit den Handflächen links und rechts wie so ein Kind an der Süßigkeitentheke durch das Schaufenster reingeguckt habe. Und da hängt nur ein Zettel dran mit hier kommt ein amerikanischer Supermarkt.
Geil.
Aber und da freue ich mich drauf.
Das ist super spannend, wenn in der Nachbarschaft irgendein Laden leer ist.
Ja.
Und dieser Moment, diese paar Wochen der Aufregung, was könnte reinkommen?
Ja.
Die Möglichkeiten sind endlich. Es macht auch so viel Spaß, drüber nachzudenken, was könnte da reinkommen.
Und dann kommt ein Starbucks.
Und dann kommt ein fucking Starbucks oder so. Die Woche, wo man es nicht weiß, und du hast ja dann auch auf Gold ein bisschen gestoßen, weil das ist ja genau eins der Dinge, die man sich dann vorstellt. Oh, ein krasser Bücherladen oder irgendwie ein crazy Süßigkeitenmarkt oder ein amerikanischer Supermarkt und so.
Ja.
Meistens ist es dann fucking Starbucks. Aber manchmal, wie jetzt in deinem Fall, ist es
trifft man auch. Es gab in Berlin in der Straße, wo ich gewohnt habe, da gab es ein recht schönes Ladenlokal, was zum Vermieten war. Aber da gab es nie Laufkundschaft. Und da war wirklich so alle 2 Monate war was Neues drin. Da war einmal eine Galerie drin, mit unglaublich hässlichen Bildern. Dann war einmal so ein Fitnessstudio drin, wo man mit so elektronischen Gürteln und so Spanngurten und so trainieren kann. Sofort aufgegeben. Dann war ein Kindercafé drin, glaube ich, wo man so als Erwachsener die Kinder in so eine Spielecke abschieben konnte, während man Prosecco gesoffen hat. Und dann am Schluss war irgendein Burgerladen drin. Und ich glaube, der hat sich dann am Ende gehalten.
Naja, halt offensichtlich nicht lang genug. Also ist ja jetzt wieder was Neues drin.
Nee, das war in Berlin noch.
Ach, in Berlin, sorry.
Jetzt weiß gar nicht, was in dem Laden drin war, wo vorher, wo jetzt der amerikanische Supermarkt drin ist. Weiß ich gar nicht.
Okay, bin ich gespannt. Aber also sowas wie ein amerikanischer Aldi oder?
Ich glaube, es ist wirklich sowas, wo du halt so richtig so, was ich halt viel online bestelle. Also irgendwelche verrückten Fantas, irgendwelche Cream Soda, Getränke, irgendwie Pepsi-Sorten, die es hier nicht gibt.
Ja.
Und halt Süßigkeiten massig, hoffe ich. Einfach mal die ganze Reese-Palette.
Dann bin ich gespannt.
Ich auch.
Und würde dann sagen, wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis dahin.
Danke fürs Hören und tschüss.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.